Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio und ich habe heute zwei brandaktuelle deutsche Romane für Sie im Gepäck, die auch schon kaum erschienen für jede Menge Gesprächsstoff sorgen. Gerade erst gestern kam der allererste Roman Streulicht von Dennis Ode heraus, mit dem ist die Schriftstellerin soeben eine kleine Sensation auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Und gerade mal 6 Tage alt ist die Veröffentlichung von Monika Marrons neuem Roman Arthur Lanz, ein Roman, der ebenfalls schon große Wellen in den Feuilletons schlägt. Nicht ganz überraschend, denn die ehemalige DDR-Schriftstellerin Monika Marron, die ist bekannt dafür, mit ihren Texten immer wieder aufs Neue politisch zu provozieren. Das hat viel mit Marrons Vergangenheit als regimekritische Autorin in der SED-Diktatur zu tun. Das Recht, alles, auch politisch Heikles, frei und polemisch äußern zu dürfen, das ist der inzwischen 79-jährigen Marron nach eigener Aussage das Allerwichtigste beim Bücherschreiben. Und so empört sie sich schon länger über die deutsche Flüchtlingspolitik, über angeblich fehlgeleiteten Feminismus oder auch über die Folgen der Political Correctness. Manchem Kritiker klingt sie dabei inzwischen allerdings zu rechtspopulistisch. Und wie sich nun Marrons neuer Roman Arthur Lanz liest und worum es darin überhaupt geht, das verrät uns Julia Schröder.
Monika Marrons neuer Roman fällt wie ein Senkblei in das aufgewühlte Debattenmeer dieser Tage und Wochen. Viel wird derzeit gestritten, was wer, wann und unter welchen Bedingungen sagen kann oder darf, ohne sich zu outen als Rassist, Sexist oder Klimaleugner. Generisches Femininum bitte mitdenken. Marron hält von solchen Sprachregelungen nichts. Im Gegenteil. In Interviews und Aufsätzen hat sie nur zu deutlich gemacht, dass sie, die langjährige DDR-Bürgerin, heute im Diskurs der Bundesrepublik eine Tendenz zum Denkverbot wahrnimmt. Wie es sich damit verhält, dürften die Reaktionen auf ihr neues Buch erweisen, denn es tippt ziemlich viele Triggerpunkte mit Shitstorm-Garantie an. Dabei steht im Mittelpunkt etwas auf den ersten Blick Unverdächtiges.
Was ist aus dem Wort Held geworden, wenn man einen Pizzaservice Lieferheld nennt?
Ziemlich genau in der Mitte von Monika Marrons Roman wird diese Frage gestellt. Und sie mag so aus dem Zusammenhang gerissen wirken wie ein bloßes Bonmot. Für Marrons Ich-Erzählerin Charlotte Winter wird der Heldenbegriff in postheroischen Zeiten jedoch zu einem Thema, das sie eine ganze Weile nicht mehr loslässt. Charlotte, eine alleinlebende ältere Frau mit schriftstellerischer Ambition, hat mit ihrer Erfinderin nicht nur das fortgeschrittene Alter, den Wohnort Berlin und eine unerschütterliche Freude am Rauchen gemeinsam, sondern auch die DDR-Biografie und vermutlich die eine oder andere Meinung über die gegenwärtigen Verhältnisse. Wobei man da bei literarischen Figuren, und dazu zählen nun einmal auch Ich-Erzählerinnen, gar nicht vorsichtig genug sein kann. Aber dazu später mehr. Alles beginnt damit, dass Charlotte Ende 70 einem leise melancholischen Mann Anfang 50 begegnet, in dem die Heldenfrage sich gleich auf mehreren Ebenen materialisiert. Arthur Lanz nämlich, die Titelfigur des Romans, hat von seiner Mutter den Namen Arthur bekommen in Erinnerung an Artus, Lancelot und die Ritter der Tafelrunde. Allerdings hat Arthur Lanz wenig Heldenhaftes an sich, wie er da, zu gut gekleidet für den staubigen Park in Charlottes Kiez, gebeugt auf einer Bank sitzt und mit einem Zweig etwas in den Sand zu seinen Füßen kritzelt. Das Vergänglichkeitsmotiv gleich auf der ersten Seite eines Romans lässt der Leserin nichts Gutes schwanen. Und tatsächlich erzählt Arthur der neugierigen Charlotte, wie er vor wenigen Monaten seine Frau verlor und vom Herzinfarkt niedergestreckt wurde, und beides nur, weil er seinem Hund in ein Rapsfeld nachgelaufen war, um ihn vor dem Ersticken zu bewahren. Dies alles hat Arthur Lanz dauerhaft ratlos gemacht. Und dennoch.
Ich hatte etwas Unmögliches gewagt. Ich hatte sogar mein Leben riskiert. Für einen Hund, weil ich ihn liebte. Ich hatte es geschafft. Ich hatte ihn gerettet. Ich empfand nicht nur ein tiefes Glück, sondern etwas Unbeschreibliches. Etwas sehr Großes. Und als ich so fühlte, dass es meinen ganzen Körper mit einem süßen Schmerz durchströmte, wusste ich, dass ich mich nach einem solchen Gefühl immer gesehnt hatte.
Arthur Lanz' Problem besteht darin, dass solche Heldentaten eben nicht wie in den mittelalterlichen Aventüren an jeder Weggabelung auf den tapferen Ritter warten. Das hat die eine oder andere Pointe im weiteren Verlauf der Handlung zur Folge. Vor allem aber löst die Bekanntschaft mit Herrn Lanz und der eigentümlichen Leerstelle in dessen Leben bei seiner Gesprächspartnerin Charlotte Winter zweierlei aus. Den vampirischen Instinkt, hier einen lohnenden Erzählstoff gefunden zu haben, und die eifrige Suche nach Antworten auf die Frage, warum unsere Zeit mit Helden so gar nichts mehr anfangen kann. Fortan verbeißt Charlotte sich regelrecht in das Thema. Sie liest von den heldischen Männern im Artus-Sagenkreis, interpretiert Schlüsselstellen in Brechts Maßnahme und Fontanes Stechlin. In Gesprächen mit alten Freundinnen und Freunden wie in einsamen Grübeleien versucht sie, der prekär gewordenen Vorstellung vom Helden und vom Heldentum auf die Spur zu kommen. Und je länger sie daran herumkaut, desto deutlicher offenbart die scheinbar obsolete Idee ihr Potenzial als Katalysator einer rabiaten Gegenwartsdiagnose. Eines der unverhohlen satirischen Kabinettstückchen des Romans ist die Schilderung einer Tischgesellschaft im linksliberal-akademischen Biotop einer Wilmersdorfer Siebenzimmerwohnung. Monika Maron stößt das blitzende Messerchen ihrer Polemik mitten hinein ins feministisch und soziopsychologisch aufgeschlossene Besserbürgertum, als ihre Erzählerin Charlotte damit herausrückt, was sie gerade beschäftigt.
Über Helden. Ich denke über Helden nach. Penelope? Ach du lieber Gott. Frau Müller-Hermsdorf? Wenn schon, dann Heldinnen. Ulrike Zeisig? Bei Helden denke ich sofort an Krieg. So ging es eine Weile hin und her, bis Adam versuchte, die Diskussion in ernsthaftere Bahnen zu lenken. Wir sind die Antikriegs-, Anti-Atom-, Antikolonial-, die antifaschistische Generation, die außerdem zu wenig Kinder in die Welt gesetzt hat. Wir sind eine durch und durch pazifizierte Gesellschaft, für die allein der Gedanke, das Leben einer Idee oder dem Vaterland zu opfern, eine Zumutung ist.
Die Heldenfrage wird in Monika Marons Roman Arthur Lanz aber nicht nur akademisch diskutiert. Auch für weniger abgeklärte Gespräche taugt sie zum Brandbeschleuniger, wie es einmal heißt. Geradezu lustvoll breitet Maron hier aus, wie die Ich-Erzählerin und deren älteste Freundin bei tequila-schwangeren Kneipenabenden dem zu Leibe rücken, was alles ihrer Meinung nach zurzeit katastrophal schiefläuft. Mit den Männern, den Deutschen, den Frauen, dem Islam und überhaupt. Im Unterschied zu diesen grimmig-fröhlich ausgetauschten Stereotypen über den drohenden Untergang des Abendlands geht es bei Charlotte Winters Treffen mit ihrer Zufallsbekanntschaft Arthur Lanz eher darum, die Perspektive einer alten Frau mit jahrzehntelanger Diktaturerfahrung und die eines Babyboomers im krisenhaft männlichen Klimakterium miteinander abzugleichen. Als der Roman schon fast zu Ende ist, passiert dann doch etwas, das dem unheldischen Titelhelden Arthur Lanz die Gelegenheit zu so etwas wie Heldentum bietet. Ein befreundeter Kollege äußert sich auf Facebook unbedacht energiewendekritisch. Seine Formulierung vom Grünen Reich wird von Rechten aufgegriffen und unversehens findet sich besagter Kollege in der Nazi-Ecke wieder. Da schlägt Arthur Lanz große Stunde. Zwar teilt er nicht die Meinung des Freundes, aber während einer hässlichen Auseinandersetzung im Kollegenkreis stellt er sich an dessen Seite, mit einer flammenden Ansprache gegen Facebook-gestütztes Denunziantentum. Beide verlassen ihr Institut mit vorzüglicher Entrüstung und landen wundersamerweise in offenkundig besseren Jobs in der Schweiz. Ein wirklich realistisches Stück Literatur ist Arthur Lanz also nicht und es ist sicherlich nicht der stärkste Roman von Monika Maron. Vor lauter streitbaren Thesen über Geschlechterrollen, Klimawandel und Einwanderung verliert sie nämlich leider ihre Figuren aus dem Blick. Vor allem der Titelheld oder Antiheld Arthur Lanz bleibt eher blässlich. Aber auch die grimmige Ich-Erzählerin Charlotte Winter hätte man gern näher kennengelernt. Denn sie ist eben nicht einfach bloß Marons Sprachrohr, sondern eher deren Taschenausgabe. Eine alte Frau ohne Illusionen, die scharf beobachtet, viel nachdenkt und dennoch oft die Welt nicht mehr versteht. Das allerdings dürfte sie mit vielen Zeitgenossen gemeinsam haben, die sich als Diskursverlierer in den heißlaufenden gesellschaftlichen Debatten unserer Tage erfahren. Immerhin erinnert Charlotte Winters Geschichte mit Arthur Lanz an einen Grundgedanken der Aufklärung, nämlich den, auch eine andere Meinung als die eigene habe das Recht zu existieren.
Das meint eine für etwas mehr Nachsicht mit der Wutschreiberin Monika Maron werbende Julia Schröder. Marons neuer, gerade viel diskutierter Roman Arthur Lanz, der ist im S. Fischer Verlag Frankfurt am Main erschienen. 220 Seiten kosten 24 Euro. Gastarbeiter, so nannte man Hunderttausende von türkischen Männern und Frauen, die ab Mitte der 50er Jahre oft jung und hoffnungsfroh nach Deutschland kamen, um hier zu arbeiten. Aber besonders gastfreundlich wurden diese Gastarbeiter aus der Türkei oft nicht aufgenommen. Das weiß man spätestens seit Günter Wallraffs Enthüllungsbuch Ganz unten aus dem Jahr 1985. Viele türkische Einwanderer, die wurden verspottet, gedemütigt und zu niedersten Arbeiten gezwungen. Trotzdem blieben viele in Deutschland. Knapp 3 Millionen türkischstämmige Bundesbürger, so schätzt man, leben mittlerweile hier. Aber die Frage bleibt weiterhin, wie akzeptiert und respektiert sind solche türkischstämmigen Deutschen eigentlich im Einwanderungsland Deutschland? Genau darüber hat Dennis Ode ihren ersten sehr persönlichen Roman Streulicht geschrieben. 1988 wurde sie als Tochter eines deutschen Arbeiters und einer türkischen Mutter in Frankfurt am Main geboren. Und in Streulicht erzählt sie, wie hindernisreich ihr Weg als sogenanntes Ausländerkind war. Ingo Eisenbeiß stellt den Roman vor.
Wenn Licht auf eine raue Oberfläche oder Staubpartikel in der Luft trifft, wird es von seiner ursprünglichen Bahn abgelenkt. Streulicht nennt man dieses Phänomen, das sinn- und titelstiftend ist für Dennis Odes Debütroman. Eine junge Ich-Erzählerin kehrt für eine Hochzeit von Freunden zurück in ihre Heimat und taucht ein in ihre Vergangenheit.
Die Luft verändert sich, wenn man über die Schwelle des Ortes tritt. Eine feine Säure liegt darin. Etwas dicker ist sie, als könnte man den Mund öffnen und sie kauen wie Watte. Niemandem hier fällt das mehr auf. Und auch mir wird es nach ein paar Stunden wieder vorkommen, wie die einzig mögliche Konsistenz die Luft haben kann. Jede andere wäre eine Fremde.
Fremdheit ist ein zentrales Motiv des Romans von Dennis Ode. Obwohl die offenbar autobiografische Erzählerin an diesem Ort geboren wurde und aufwuchs, hatte sie nie wirklich das Gefühl, dazuzugehören. Beim Übertreten der Grenze des Ortes, einem Industrievorort von Frankfurt, wird ihr Blick nun noch einmal wie ein Lichtstrahl zurückgeworfen auf die Schauplätze ihrer Kindheit und Jugend. Sie wuchs auf als Tochter eines deutschen Industriearbeiters und einer türkischen Einwanderin. Nun, nachdem sie ihre Heimat zum Studieren in einer anderen Stadt verlassen hat, beginnt sich die mittlerweile erwachsene Erzählerin mit einem neuen Blick von außen an ihr früheres Ich zu erinnern.
Ich war jemand, der den Müll rausbrachte und bedacht darauf war, genaue Terminabsprachen einzuhalten. Ich war immer zu früh in der Schule. Ich erwartete, dass man mir die 10 Cent von letzter Woche zurückgab und zahlte bei Verabredungen immer getrennt. Ich las die Ausschilderungen auf der Straße und die Informationstafeln an den Bahnhöfen, damit ich niemanden nach dem Weg fragen musste. Vor allem las ich die Verbotsschilder. Ich ging nicht bei Rot über die Straße. Ich hatte nur eine Muttersprache. Ich hatte nur einen Geburtsort. Ich hatte einen deutschen Nachnamen und 2 Vornamen, von denen der eine geheim war. Ich rasierte mir die Monobraue. Ich sagte, nicht ich bin Türkin, sondern meine Mutter.
Im Alltag benutzte die Erzählerin damals ihren öffentlichen Namen, der ihr Türen aufschloss und es ihr ersparte, als Freundin aus dem Ausland bezeichnet zu werden. Ihr geheimer, türkischer Name hingegen ist einer der vielen Fallstricke, die sich zu einem Netz verdichten, das ihr Leben umschließt. Der 1988 in Frankfurt am Main geborenen Dennis Ode gelingt es in ihrem Debüt eindrucksvoll, diese und weitere versteckte Linien zu beleuchten, die schließlich das Raster bildeten, durch das die Erzählerin in einen Abgrund fiel, wie sie es formuliert. Dieser Identitätsabgrund, von dem Odes Roman spricht, das ist der gesellschaftliche Platz, der für Menschen mit einer migrantischen und unterprivilegierten Herkunft vorherbestimmt zu sein scheint. Aufgrund der Bildungsferne ihres Vaters wird ihr in der Schule nichts zugetraut. Wegen der türkischen Herkunft ihrer Mutter wird sie von Mitschülern rassistisch beleidigt. Auf dem Gymnasium, auf das sie im Gegensatz zu ihrem Vater geht, war sie für ihren ignoranten Klassenlehrer immer nur eines der ausländischen Kinder, das bloß zum Negativbeispiel taugte. Sie wurde schließlich nicht in die Oberstufe versetzt, holte aber später die 10. Klasse an einer Abendschule nach und machte, deutlich später als ihre privilegierteren Jugendfreunde, ein exzellentes Abitur und begann zu studieren. Doch immer, so konstatiert die Erzählerin in ihrem Bericht, wird der aufstrebenden Tochter aus sogenannten einfachen Verhältnissen selbst die Schuld zugeschrieben für ihren abgebrochenen Ausbildungsweg. Nie war sie passend, man sagte ihr, sie sei
Noch etwas schwächlich, zu leise, nicht richtig.
Oder man warf ihr vor.
Manche hier wollen wohl nicht selber denken.
Odes Roman führt eine lange Liste solcher Negativzuweisungen von außen auf, denen sich die Erzählerin in ihrer Kindheit und Jugend ausgesetzt sah. Doch sie klagt nicht darüber. Es handelt sich eher um eine Inventur der über Jahre erlittenen Benachteiligungen. In teilweise rührenden Szenen erzählt Ode davon, wie schmerzhaft und unüberwindbar sich der innere Abgrund zwischen ihr als Ich-Erzählerin und ihrer Außenwelt damals oft anfühlte. Als diese einmal ein altes Deutschheft durchblättert, erinnert sie sich zum Beispiel:
Ich betrachtete die Tintenschrift, manchmal durch Tränenflüssigkeit verwischt, was ich damals zum Zeichen meiner Überforderung stehen gelassen hatte, in der Hoffnung, jemand würde es verstehen. Aber ich hatte nur einen Vermerk wegen nachlässiger Form dafür bekommen.
Solche Momentaufnahmen des Ausgeschlossenseins machen Dennis Odes Debüt aus, für das sie bereits mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung 2020 ausgezeichnet wurde. Dessen autobiografische Schilderungen eines schmerzlich erlebten sozialen Abseits erinnern einen an gerade viel diskutierte Romane aus Frankreich, wie Édouard Louis' autobiografisches Werk »Das Ende von Eddie« oder Nicolas Mathieu's mit dem Prix Goncourt prämierten Gesellschaftsroman »Wie später ihre Kinder«. Ebenso wie dort geht es auch bei Ode letztlich um ein vom Bildungsbürgertum abgehängtes Prekariat, das fern von Aufstiegsmöglichkeiten in Perspektiv und Trostlosigkeit zu versinken droht. Allerdings erzählt die deutsche Autorin migrantischer Abstammung in ihrem Debüt von dieser sozialen Schieflage sehr viel weniger klassenkämpferisch und viel weniger wütend als ihre französischen Kollegen. Mit ihrem Roman, der von Momenten der Sprachlosigkeit geprägt ist, reiht sich Dennis Ode ein in eine ganze Riege junger deutscher AutorInnen und JournalistInnen mit Migrationshintergrund, die neuerdings lautstark auf sich und ihr Schicksal aufmerksam machen. Streulicht ist unter diesen vielen Wortmeldungen Benachteiligter ein wirklich überzeugendes Debüt. Auf einfühlsame Weise, ohne jemals kitschig oder rührig zu wirken, zeichnet Dennis Ode darin den schwierigen Weg vom migrantischen Arbeiterkind zur Akademikerin nach. Das Arrangement des Romans, der fast ausschließlich aus Rückblenden besteht, wirkt nur manchmal etwas sprunghaft und repetitiv. Das sind allerdings Makel, die kaum ins Gewicht fallen. Denn insgesamt schafft es die Autorin meisterhaft, die dunklen Flecken einer oft kaum versteckten Fremdenscheu und eines immer noch bestehenden Klassendenkens innerhalb der deutschen Gesellschaft sanft, aber gründlich auszuleuchten, sodass einem dieser Bericht noch lange in Erinnerung bleibt.
Das sagt Ingo Eisenbeiß über Streulicht, den ersten Roman von Dennis Ode. Publiziert im Surkamp Verlag, 284 Seiten, 22 Euro. Und beeindruckt von diesem Romandebüt zeigten sich auch die Juroren des Deutschen Buchpreises. Denn Dennis Ode hat es, das wurde heute bekannt, mit Streulicht tatsächlich auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Überhaupt besticht diese Longlist 2020 dadurch, dass sich gleich 5 Debüts darauf finden. Neben Dennis Ode sind das auch die Erstlingsromane von Stefan Reuss, Eva Sichelschmidt, Olivia Wenzel und von der jungen Österreicherin Helena Adler. Viel neuer junger Schwung also diesmal beim Deutschen Buchpreis. 205 Romane standen der Jury diesmal zur Auswahl, darunter wieder viele autobiografische und historische Titel. Und neben auffallend vielen Debüts entdeckt man auf der Longlist 2020 natürlich auch so einige Werke etablierter Autoren. Der neue Gustav Mahler-Roman von Robert Seethaler steht drauf, Herzfaden von Thomas Hettche oder Inniger Schiffbruch von Frank Witzel. Das Verhältnis zwischen Altstars und Newcomern ist also ziemlich ausgewogen, wie überhaupt Ausgewogenheit ein Hauptkriterium der Buchpreisjury diesmal gewesen zu sein scheint. Denn alles wirkt auf der Longlist 2020 geradezu vorbildlich ausgewogen. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, zwischen kleinen und großen Verlagen, zwischen Deutschland und Österreich, Mainstream- und Avantgarde-Literatur. Und trotzdem wird es sicherlich auch an dieser Longlist wieder Kritik geben. Denn auch das gehört zum Preisspektakel des mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreises nun einmal immer dazu. Viel Lärm und viel Geschrei um die Long- und Shortlist-Auswahlen. Am 15. September geht es dann schon wieder weiter. Dann wird bekannt gegeben, welche 6 Romantitel der Longlist es auf die Shortlist geschafft haben werden. Und am 12. Oktober ist es schließlich soweit, da gibt es die große Preisverleihung des Deutschen Buchpreises zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich hier im Studio Gisa Funk. Machen Sie es gut.